Namen Jesu. Amen. Ja, das Thema der heutigen Predigt ist 5 Verse, die falsche Propheten missbrauchen, um Werksgerechtigkeit zu lehren. 5 Verse, die falsche Propheten gebrauchen, um Werksgerechtigkeit zu lehren. Das ist ein bisschen langer Titel für die Predigt, aber ich konnte es einfach nicht anders zusammenfassen. Es ist einfach zu viel Information. Ich möchte kurz zu Beginn erläutern, was falsche Propheten glauben. Falsche Propheten glauben in diesem Land und in der ganzen Welt, du findest es überall, dass Errettung mit Werke zu tun hat, dass man durch Gutes tun in den Himmel kommt. Und ich möchte dir gleich im Vorhinein schon sagen, woran es liegt. Es liegt an Punkt Nummer 1 daran, dass falsche Propheten den Heiligen Geist nicht haben. Sie sind nicht gerettet. Sie sind Wölfe in Schafskleidern. Und nicht nur das, sondern sie nehmen die Bibel her und meistens nehmen sie dann irgendeinen Vers heraus aus der Passage, die sie lesen, und isolieren diesen Vers und bauen ihren Glauben auf diesen Vers auf. Das sehen wir später dann gleich in den Bibelversen, die wir dann durchgehen. Und nicht nur das, es kommt noch schlimmer, falsche Propheten haben eine mangelnde Sprachkenntnis. Ja, sie lesen sehr oberflächlich die Bibel, sie nehmen das, was ihnen gefällt und deuten es so um, wie sie es glauben und sind sprachtechnisch gesehen sehr schlecht unterwegs. Das werden wir dann auch sehen, warum das so ist. Und das dritte Problem, was falsche Propheten haben, ist, dass sie stolz sind. Ja? Also ein falscher Prophet hat sehr viel Stolz im Herzen. Er will viele Menschen dazu bringen, dass sie ihm folgen und seinem Werksgerechtigkeitsevangelium folgen, damit er sich rühmen kann. Und so nehmen wir gesagt, die falschen Propheten sind genau diejenigen Personen, die dann sagen werden, wenn sie sterben, Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen dies und das getan, viele Wunder getan, gute Werke und Dämonen ausgetrieben und so weiter und so fort. Und der Herr wird zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Er sagt nicht, ich habe euch einmal gekannt und dann habe ich euch nicht mehr gekannt. Nein, er sagt, ich habe euch nie gekannt. Diese falschen Propheten waren nie gerettet. Ja, es ist ja nicht so, dass man das Heil verlieren kann. Komme ich auch noch drauf ein. Das Problem ist aber, die Sache ist, wenn du glaubst, dass du dein Heil verlieren kannst, dann bist du nicht errettet. Das wissen wir. Das ist das ABC des Glaubens. Wir brauchen das nicht mehr neu zu diskutieren. Also wenn jemand glaubt, dass er das Heil verlieren kann und falsche Propheten glauben das, sie glauben, dass sie durch Böses tun ihr Heil verlieren können, dann sind sie nicht gerettet. Sie sind keine Schafe, sie sind Wölfe. Warum, wirst du mich fragen? Weil du dann immer noch auf deine Werke vertraust. Du vertraust darauf, dass wenn du Gutes tust, du in den Himmel kommst. Und da gibt es verschiedene, da gibt es so viele auf der ganzen Welt, ich kann sie gar nicht aufzählen, Katholiken zum Beispiel. Katholiken glauben, dass sie durch die Taufe in den Himmel gelangen. Im Katechismus, im KKK steht, dass die Taufe das Eingangstor ins ewige Leben ist. Und weißt du, sie meinen mit Taufe die Babytaufe, das heißt, du schüttest ein Glas Wasser auf den Kopf des Babys, dadurch kommen sie in den Himmel, sagen sie. Wow, also das hört sich doch sehr interessant an, oder? Dass man einfach durch Wasser, das auf der Welt ist, sozusagen nichts mit Geistigem zu tun hat, schüttest es einfach nur so und dann bist du gerettet. Das ist natürlich ein falsches Evangelium, aber sie glauben das. Sie glauben, dass Werke dich retten, sie glauben, dass die Taufe dich retten, sie glauben, dass du, wenn du nicht einmal im Jahr zum Gottesdienst gehst, dann ist es eine Todsünde, du könntest in die Hölle gelangen. Das ist das, was Katholiken glauben, das ist Werksgerechtigkeit. Orthodoxe genau dasselbe in Blau. Oder Evangelische, die allermeisten zumindest, glauben, dass sie durch Werke oder durch böse Taten ihr Heil verlieren können. Pfingstgemeinde, genau dieselbe Geschichte. Pfingstgemeinde, die Christen der Pfingstgemeinde glauben, dass sie, wenn sie keine Wunder mehr tun, dass sie, wenn sie keine speziellen Dinge, keine Heilungen mehr haben dann, oder keine Träume mehr sehen, dass sie dann den Heiligen Geist verloren haben. Ja. Und abgesehen davon, die ganze Welt glaubt das. Die ganze Welt glaubt, dass man gut sein muss, um in irgendeiner Art von Himmel zu kommen. Muslime glauben das, Buddhisten glauben das. Und alle Menschen, alle von Menschen gemachten Religionen, glauben genau dasselbe. Also, und du wirst mich fragen, warum? Naja, weil Menschen, denken wir mal darüber nach. Menschen sind so, dass sie sich das so vorstellen. Hey, ich tue Gutes, und dann kriege ich was Gutes. Was ja prinzipiell nicht schlecht ist, dieser Gedanke, aber bei Gott funktioniert es nicht, dass du so in den Himmel kommst. Sondern bei Gott ist es genau andersrum, du kannst nicht durch Gutes in den Himmel kommen. Aber es ist von Menschen gemachte Religionen, die eben menschlich denken, die von der Welt sind, wenn Menschen denken eben so, mach Gutes, dann kriegst du Gutes, mach Gutes, dann kommst du in den Himmel. Ja, das sind falsche Religionen. Also wenn du nicht Christ bist, dann bedeutet das für dich, dass du irgendeine Art Religion praktizierst, ist jetzt vollkommen egal welche, ich muss jetzt nicht beim Namen nennen, wo du auf deine Werke vertraust. Und alle Menschen, die solchen Religionen folgen, haben sehr viel Stolz im Herzen, oder? Die rühmen sich. Wir haben gestern Seen gewinnen im Burgenland, in Mühlendorf, und da war eine Dame, die ist rausgekommen, war sehr höflich, und sie hat uns zugehört, sagen, ja, ich bin eh Christ, ich bin eh, ja, passt schon. Und dann habe ich ihr das Evangelium erklärt, und dann hat sie gesagt, ja, ich bin aber trotzdem, kann ich sagen, dass ich gut bin, oder? Weil du wirst keinen im Burgenland finden, der sagen wird, dass ich schlecht bin, hat sie uns gesagt, und so stolz, wie sie ist. Und ich habe dann gesagt, die Bibel sagt, Römer 3:23, alle haben gesündigt, niemand ist perfekt. Siehst du das ein? Ja, ich sehe das ein. Aber trotzdem kann ich sagen, dass ich gut bin, oder? Weil die Menschen werden, du wirst niemanden finden hier. Ich bin stadtbekannt, hat sie gesagt. Nein, nicht stadtbekannt, landbekannt, hat sie gesagt. Sie ist landbekannt, hat sie gesagt. Als ich dann aber ihr sagte, dass meine Eltern oder generell Menschen oder sonst wer auch gute Menschen sein können und ein gutes Leben haben können und Gott das eh auch segnet, wenn sie die Gebote einhalten, obwohl sie nicht gerettet sind, heißt das aber nicht, dass sie in den Himmel kommen. Schau, Menschen, die gut sind, Menschen, die gute Werke haben, aber trotzdem nicht glauben, dass Jesus für sie gestorben ist, werden trotzdem in die Hölle kommen. Auch Katholiken. Katholiken glauben, dass es Jesus gegeben hat. Katholiken glauben, dass Jesus gestorben ist für die Sünden, aber sie vertrauen nicht darauf, dass dieser Glaube sie rettet, sondern sie müssen noch die extra Werke dazu tun. Sie müssen sich taufen lassen, sie müssen Maria anbeten, sie müssen ein bisschen Götzendienst betreiben, oder ist das nicht das, was die Katholiken tun die ganze Zeit? Sie beten irgendwelche komischen Götzen an. Ja, Dämonen, sagt die Bibel. Das heißt, nur weil du ein guter Mensch bist, heißt das nicht, dass du direkt in den Himmel kommst, dass du automatisch in den Himmel kommst. Du brauchst Jesus Christus. Du musst erkennen, dass du ein Sünder bist. Du musst erkennen, dass du verloren bist, dass du die Hölle verdient hast. Und das ist das Lustige. Am Anfang hat sie gesagt, ich verstehe das alles. Ja, ich glaube das alles. Und dann, als ich gesagt habe, ja, aber gute Menschen kommen auch in die Hölle, wenn sie nicht an Jesus glauben. Dann ist sie sofort zurückgeschreckt, sagen, oh, hat man gemerkt, ihr Angesicht hat sich gesenkt und sie ist auf einmal sehr passiv geworden und sie wollte auf einmal nicht mehr. Und weißt du, das hat sehr viel mit Stolz zu tun. Menschen sind stolz heutzutage. Sie wollen gut sein. Sie wollen durch ihr Gutsein sich den Himmel verdienen. Aber weißt du, so funktioniert es eben nicht. In Jesaja Kapitel 55, Vers 8, ist ein sehr bekannter Vers, sagt die Bibel, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Schau, wenn du es in den Himmel schaffen willst, dann musst du es so schaffen, also musst du es auf dem Weg von Gott schaffen, nach seinem Weg schaffen, nicht nach deinem eigenen Weg, nicht nach deiner eigenen Kraft. Und weißt du, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Nicht immer, ja. Und wenn es ums Heil geht, vor allem überhaupt nicht, weil unsere Wege wären dann zu sagen, hey, ich will gut sein, ich tue viele Werke für den Herrn, so komme ich in den Himmel. Das wäre der normale menschliche Verstand. Aber das sind nicht die Wege Gottes, was das Heil anbelangt. Du musst es so machen, wie es Gott vorgesehen hat. Es ist aus Gnade allein, durch den Glauben. Es ist ein Geschenk, sagt die Bibel. Nicht aus deinen eigenen Werken. Und jetzt wirst du mich fragen, wieso predigst du über diese fünf Verse, die ich noch gar nicht erwähnt habe, sondern eben gesagt, wir kommen aber noch dazu. Wieso müssen wir uns überhaupt verteidigen, wenn wir eh das Richtige glauben? Wieso müssen wir in den Krieg sozusagen ziehen mit vielen Christen, die doch unsere Brüder sind und die das auch nicht machen und die haben auch ein gutes Leben? Also ich erkläre jetzt ein wichtiges Prinzip. Wir müssen Krieger der Gerechtigkeit sein. Krieger der Gerechtigkeit. Jetzt nicht wortwörtlich, wir gehen jetzt nicht raus und bekämpfen irgendwelche Menschen mit Waffen und Speeren und was weiß ich was, sondern wir kämpfen geistlich. Schlagen wir gemeinsam den Epheserbrief Kapitel 6 auf. Epheserbrief Kapitel 6, Epheser Brief, Kapitel 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widersteht und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Schau, wir müssen in dieser Generation Krieger der Gerechtigkeit sein. Wir müssen das Schwert nehmen, und zwar nicht jetzt das weltliche Schwert, sondern das Wort Gottes. Das Wort Gottes müssen wir nehmen. Das ist unser geistiges Schwert, mit dem wir sozusagen den Menschen die Wahrheit ins Herz hineinschießen, wenn du so willst. Ja? Ich sag dir eins, das Wort Gottes wird etwas bewirken. Wenn du jemandem das Evangelium predigst, dann wirst du zwei Dinge bewirken. Punkt Nummer eins. Entweder er verhärtet sich, er lehnt es ab. Wir hoffen natürlich, dass er noch eine zweite Chance bekommt, später mal. Punkt Nummer zwei, er kommt zum Glauben und wird gerettet. Schau, das Wort Gottes ist nicht ohne Wirkung. Wenn ein Mensch das Wort Gottes hört, dann passiert etwas. Er hört die Wahrheit, es ist wie ein Schwert, es scheidet die Geister. Es zeigt ihm seine Sünden auf, ja, es ist mächtig. Und das ist unsere mächtigste Waffe in dieser Generation und es war immer schon die mächtigste Waffe. Gott hat immer schon seine Propheten gesandt mit dem Wort Gottes, dass sie die Wahrheit predigen, weil es mächtig ist. Und hey, ich sag dir eins, Christsein ist nichts für Weicheier. Merkt ihr das? Christsein ist nichts für Weicheier, für Weichlinge. Oh, Liebe, 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 Liebe. Und dann später, wenn irgendwas passiert, was nicht passieren sollte, deiner Meinung nach, knickst du ein wie ein Strohhalm in der Packung des Apfelsaftgetränks. Ja? So schnell knickst du dann ein. Ja, weg. Schau, Christsein heißt nicht, dass wir Weicheier sein sollen. Das hat nichts mit Weichheit zu tun. Liebe ist wichtig, natürlich. Aber das heißt nicht, dass wir nicht Krieger der Gerechtigkeit sein sollen. Wir müssen trotzdem aufstehen. Wir müssen trotzdem für den Glauben aufstehen. Die Wahrheit predigen, ob es den Menschen gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, es kann bedeuten, dass du verfolgt wirst dadurch. Es kann bedeuten, dass du dir Feinde schaffst dadurch. Es kann bedeuten, dass du vielleicht Morddrohungen bekommst in deinem Bezirk, wo du gerade wohnst. Aber trotzdem müssen wir auf den Herrn vertrauen und kämpfen bis zum Tod. Und bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen mit dem Wort Gottes und wir verteidigen uns auch mit dem Schild des Glaubens, sagt die Bibel. Schau, wir müssen bereit sein, die Wahrheit als Krieger des Lichts zu verteidigen und deshalb auch diese Predigt. Wir müssen bereit sein, diese falschen Propheten aufzudecken, diese falschen Doktrinen bloßzustellen und den Menschen zu erklären, vor allem den Christen, die gerettet sind, hey, lass dich nicht verwirren von diesem falschen Wolf. Ja? Ich habe mich im Internet ein bisschen schlau gemacht und mir eine Seite gesucht, einer Kirche, die lehrt, dass man das Heil verlieren kann. Und ich habe was gefunden, ich bin fündig geworden, da wird man sehr schnell fündig, du musst es ja nur in Google eingeben. Ich glaube, es ist auf pastorvlad.org, Always Safe, der hat einen Artikel geschrieben, der ist ziemlich lang, mit Bibelversen und diese Bibelverse sollen beweisen, dass man sein Heil verlieren kann. Und den ersten Bibelvers, den er hier nennt, ist Hebräer Kapitel 6, Vers 4 bis 6. Lesen wir das gemeinsam. Weil ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt am Anfang, dass wir jetzt da viele Bibelverse durchgehen und Vers für Vers durchgehen und das aufdecken. Aber ich glaube, es ist nichts dabei, dass man lernt, dass man sich zu verteidigen weiß und auch die Wahrheit sozusagen aufzuzeigen, wenn jemand verwirrt ist und wenn jemand noch nicht gerettet ist, ihm zu zeigen, hey, pass auf, der Typ ist eigentlich ein falscher Prophet. Die Bibel sagt was anderes. Hebräer 6, Vers 4. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wieder umkreuzigen und zum Gespött machen. Und der Typ nimmt diesen Vers daher, so wie er ist, haut ihn auf seine Webseite und sagt, da steht's, man kann abfallen vom Glauben, du kannst das Heil verlieren, oder? Moment einmal. Punkt Nummer 1. Die Bibel sagt hier, es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind, und wenn sie abgefallen sind, dass sie wieder zur Buße kommen. Was heißt das dann eigentlich? Hast du das schon mal bemerkt, dass viele Menschen oder viele Christen, unter Anführungszeichen, wie jetzt einmal sagen, uns kritisieren, weil wir glauben, dass Gott Menschen verwirft nach einer gewissen Zeit? Ja? Also nicht gleich von Anfang an, natürlich, wenn jemand das Evangelium hört, dann ein zweites Mal hört, wieder ablehnt, ein drittes Mal hört, wieder ablehnt. Die Bibel sagt, Gott wird sie dahin geben. Er wird sie dahin geben. Römer Kapitel 1, Sprüche Kapitel 1, es gibt so viele Bibelverse darüber im Alten Neuen Testament. Wir glauben, dass Gott Menschen dahin gibt und verwirft, dass sie nie wieder gerettet werden können. Okay? Und diese Leute kritisieren uns und dann kommen sie her mit diesem Vers und sagen, schau, man kann vom Glauben abfallen und du wirst sie nie wieder zur Buße erneuert. Du glaubst doch an die Verjährungslehre, oder? Verstehst du? Also es ist schon ein bisschen heuchlerisch, dass Menschen uns vorwerfen, dass wir das glauben. Gleichzeitig nehmen sie diesen Vers und sagen, du kannst abfallen, nie wieder gerettet werden. Sagen, das ist aber das, was die Bibel hier sagt, so nebenbei gesagt. Schau, was heißt abfallen? Was heißt abfallen? Ich meine, diese Leute tun so, als wäre es so, dass wir immer, wenn wir das Wort abfallen lesen, sagen, abfallen, dachte, hey, Heilverlust. Okay, du bist vom Stuhl abgefallen, Heilverlust. Du hast etwas in den Abfall geschmissen, Heilverlust. So, ist es nicht so? So geht ihr mit diesem Wort um. Sagen, Abfall. Ich habe Angst vor diesem Wort. Das heißt, Heilverlust, du verlierst dein Heil, du wirst nicht mehr gerettet und so weiter. So geht ihr mit diesem Wort um. Sagen, aber das ist doch einfach nur ein normales Verb. Abfall, das kann alles bedeuten. Du kannst von vielen Dingen abfallen. Du kannst davon abfallen, zum Beispiel, dass du einen geraden Weg gehst. Du kannst davon abfallen, dass du, ständig deine Küchensachen ordnest. Ja, das kann bedeuten, dass du sozusagen aufgehört hast, fleißig zu sein. Das kann alles Mögliche bedeuten. Ich kann jetzt das ganze Beispiel gar nicht nennen, das kann alles bedeuten. Du kannst es überall irgendwie reindeuten. Abfall heißt nicht immer, dass man das Heil verloren hat. Es ist nur ein deutsches Verb. Merk dir das. Und weißt du, das ist so ein wichtiges Prinzip. Du musst lernen, die Bibel mit offenen Augen zu lesen und nicht irgendwas hinein zu interpretieren. Du musst einfach nur weiterlesen. Schau, was nachher steht. Weißt du, manchmal ist es einfach wichtig, ein Kapitel bis zum Schluss zu lesen, um nachher dann zu erfahren, was vorher damit gemeint war. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Ein paar Beispiele, zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 11. Das Kapitel mit dem Kopftuch, nicht? Viele lesen das mit blinden Augen. Sie lesen die ersten 5 Verse und sagen, schau, die Frau muss ein Kopftuch tragen. Aber würdest du 2-3 Verse mehr lesen, würdest du drauf kommen, dass der Schleier ihr anstatt der Bedeckung gegeben ist. Das heißt, die Haare sind die Bedeckung. Dann kommst du drauf. Aber wenn du nach dem 5. Vers schon aufhörst zum Lesen und deine Gemeinde sozusagen anleitest, die ersten 5 Verse, die setzen wir jetzt um, na, dann hast du nur die Hälfte davon. Du hast es vielleicht nicht ganz verstanden, weil es nachher erklärt wird, was die Bedeckung überhaupt ist. Das heißt, du musst lernen, das Kapitel zu Ende zu lesen, damit du ein gesamtes Bild über die Sachlage bekommst. Und nee, ich gehe sogar so weit und sage, du musst lernen, die gesamte Bibel zu lesen, damit du ein gutes Urteil treffen kannst über den Willen Gottes. Und einmal reicht nicht aus. Du wirst merken, nach einem Mal Bibel lesen, wirst du viel wieder vergessen. Ja, das ist leider, wir sind leider so. Es gibt sehr wenige Menschen, die sich alles sofort merken. Es gibt Hochbegabte, die sich wirklich Text sehr schnell merken können. Ich wünschte, ich wäre einer von diesen Leuten. Das wäre ja ein Riesensegen. Aber weißt du was? Die meisten Menschen sind nicht so. Du musst dich sozusagen selber zügeln. Du musst dich zwingen zu lesen, jeden Tag deine Kapitel und so weiter, damit es hängen bleibt. Also merk dir das Prinzip. Das ist ein wichtiges Prinzip für dich. Wenn du die Bibel richtig verstehen willst, wenn du ein Kapitel richtig verstehen willst oder zwei Kapitel oder ein Thema richtig verstehen willst, dann reicht es nicht, dir einen Vers rauszunehmen, dir zwei Verse rauszunehmen. Manchmal reicht es, aber in diesem Fall reicht es nicht. Oder? Lies die Bibel komplett durch, von Anfang zu Ende, damit du zumindest weißt, was drin steht. Damit du weißt, was es für Themen gibt da drinnen. Damit du weißt, was der Wille Gottes ist. Oder ich stelle dir eine Frage. Willst du ein Christ sein, der nur die Hälfte gelesen hat und nur wenig Ahnung hat vom Wort Gottes? Willst du ein Christ sein, der wenn jemand ihn fragt, hey, wie ist das, was denkt Gott zu dieser Sache? Und du kannst ihm nicht antworten. Willst du so ein Christ sein? Ich will das nicht sein. Ich will immer bereitstehen und eine Antwort parat haben aus dem Wort Gottes, aus dieser riesengroßen Bibliothek von Wahrheit und demjenigen sozusagen füttern, ihm Speise geben von dem Wort Gottes, das wahrhaftige Speise ist, damit er sozusagen weiß, okay, ja, das ist der Wille Gottes. Ich habe jetzt 15 Bibelverse bekommen von Bruder so und so und jetzt weiß ich, was Gott darüber denkt. So will ich sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und ich gebe dir jetzt einmal ein Beispiel. Wir haben eine Kirche, eine unabhängige Baptistenkirche. Und ich habe mich gewundert dort, wieso die Leute ihre Bibel nicht lesen. Wieso lesen die Leute ihre Bibel nicht? Und ich habe mit dem Pastor geredet, sagen, die Leute lesen die Bibel nicht, sie haben keinen Leseplan und so weiter und so fort. Und weißt du, nach sieben Monaten hat der Pastor das endlich eingesehen und er hat einen Bibelleseplan erstellt für die Kirche. Weißt du, wie der ausgeschaut hat? Wir sind in der Früh gekommen, nicht? Meine Familie und ich. Wir dachten uns, wow, der hat endlich einen Bibelleseplan für seine Gemeinde gemacht. Und weißt du, ich habe ihn dann genommen, den Bibelleseplan, und ich schaue rein und sage, wo ist das Alte Testament? Sag, das sind doch nur die Bücher des Neuen Testaments. Wieso wurde das Alte Testament ausgelassen? Sagt er wieder die Enttäuschung. Sag, ah, du gehst nur die Hälfte des Weges. Ich meine, wieso nicht die gesamte Bibel? Du solltest als Christ die gesamte Bibel lesen, damit dir Leute, die in diesen Vers kommen, nicht einfach irgendwie dich überzeugen von einem falschen Evangelium. Nicht nur das Neue Testament. Also gehen wir darauf ein. Gehen wir auf diesen Vers jetzt drauf ein. Wir lesen in Vers 9, das hat der Pastor natürlich nicht erwähnt auf seiner Webseite, den hat er rausgelassen, den Vers, weil er natürlich weiß, dass wenn er diesen Vers hineinkopiert, dass er dann sich selber überführt. Ja. Vers 9. Wir sind überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Moment einmal. Jetzt liest das einmal ganz genau durch und hört das einmal an. Der Paulus sagt gerade Folgendes. Er redet zu Menschen, derer Zustand mit der Rettung verbunden ist. Das heißt, er redet mit Menschen, die eigentlich errettet sind, oder? Ist das nicht das, was die Bibel hier sagt? Und er redet über eine Personengruppe, die abgefallen ist. Das heißt, Punkt Nummer 1, er redet zu Christen, sagen, euer Zustand ist mit der Errettung verbunden. Und er redet über diese andere Gruppe, die abgefallen sind. Jetzt ist die folgende Frage die, wenn diejenigen errettet sind und die anderen abgefallen sind, er redet mit den Leuten, die gerettet sind und die anderen sind abgefallen, dann bedeutet das, dass diejenigen gar nicht errettet sind. Oder? Ich meine, das ist so, es ist, du kannst es nicht überlesen. Ja? Euer Zustand wird mit der Rettung verbunden und dann sagt er, hey, das ist gegenübergestellt zu denjenigen, die abfallen. Schau, wenn diejenigen errettet wären, dann wären sie in der anderen Gruppe, oder? Oder errettet gewesen wären. Ja. Sagen, ja, sie waren errettet, sie waren einmal dort, dann sind sie wieder da, nicht? Sagen, nein, sie waren nicht errettet. Die Bibel sagt hier, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt und Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Das gute Wort Gottes geschmeckt. Schau, wo steht hier in irgendeinem Vers, dass sie gerettet waren? Wo steht hier, dass sie das Heil hatten, dass sie die Speise gegessen haben, dass sie die himmlische Gabe gegessen haben? Sie haben geschmeckt, sie haben es gesehen, sie haben es verstanden, sie wurden überführt vom Heiligen Geist. Sie waren teilhaftig in der Kirche Gottes, sie waren beim Herrn Jesus und so weiter und so fort. Sie haben seine Wunder gesehen. Ja? Und dann sind sie abgefallen. Hier steht nicht, dass sie gerettet wurden und dann sind sie erst abgefallen. Da steht hier an keiner, ich meine, ich sehe es nirgendwo in diesen Versen, da steht hier nirgendwo. Ja. So im Gegenteil, er sagt, die sind abgefallen, aber euer Zustand ist mit der Errettung verbunden. Sagen, das heißt, die anderen waren nicht mit der Rettung verbunden. Steht hier an keiner Stelle. So kann man zurückschließen, wenn man das ganze Kapitel liest, okay, von was redet der Paulus hier überhaupt? Ja. Ich glaube, der Paulus hat den Hebräerbrief geschrieben. Gibt doch vielleicht andere Meinungen dazu. Aber das ist die gängigste Meinung. Die zweite Bibelstelle, die ich mir hernehme, oder die beziehungsweise auf dieser Webseite dann gestanden ist, und die auch viele Christen leider verwirrt, ist die Bibelstelle im 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und dann hört er natürlich auf, die nächsten Verse zu zitieren, wo dann ganz klar wird, worum es da geht. Ja. Und er sagt dann, schau, hier steht's, der Heilige Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen. Jetzt haben wir schon wieder diesen Begriff abfallen in diesem Vers. Und zwar diesmal steht vom Glauben abfallen. Und dann sagt er, hey, das ist eine Bestätigung. Das muss bedeuten, dass man den Glauben verliert, sozusagen. Ja? Aber ich sage dir eins. Also wir glauben nicht, dass ein Christ, der gerettet ist, dass er den Glauben einfach so verliert. Wie denn auch? Schau, wenn du einmal gerettet worden bist, dann hast du ewiges Leben, du bist gerettet, du bist ein Kind Gottes, sagt die Bibel. Du bist neu geboren, du bist eine neue Schöpfung. Und die Bibel lehrt nicht, dass die neue Schöpfung wieder rückgängig zu machen ist. Okay? Du kannst dir das so vorstellen, wie etwa, hey, du bist ein Kind deiner Eltern, okay, und du bist jetzt nun mal ihr Kind. Kannst du das wieder rückgängig machen? Viele versuchen es vielleicht, aber das geht nicht. Ja. Auch wenn du dir selber jeden Tag diese Lügen einredest, ich bin nicht sein Kind, doch, ich bin sein Kind! Du kannst dieses Faktum nicht ändern. Du kannst nicht ändern, dass du jetzt sein Kind, du hast doch nicht mal, ich meine, wie auch, du wirst wieder zurück in die Mutter hinein und dann in eine andere Mutter sozusagen rüberschweben und dann dort geboren werden. Nein, ich meine, das ist doch absoluter Schwachsinn. Einmal Kind, immer Kind. Jetzt wirst du sagen, was, wenn du die ärgsten Sünden begehst, wenn du schlimm bist, wenn du ungehorsam bist, du bist trotzdem ein Kind. Du wirst deine Kindschaft nicht verlieren. Das ist doch das, was Kindschaft ausmacht. Kinder machen sehr viele Fehler, sie sündigen sehr viel, aber sie bleiben trotzdem die Kinder der Eltern. Du kannst dieses Faktum nicht ändern. Also Menschen, die vom Glauben abfallen, das heißt nicht, dass sie gerettet sind. Merkt ihr das? Das heißt nicht, dass diese Menschen gerettet sind. Wir lesen einfach weiter. Ich meine, die Bibel selbst erklärt, es ist so klar im Vers 3, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die durch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebracht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Okay, was lesen wir hier? Hier wissen wir endlich, worum es geht, um welche Personen es geht. Hier geht es um Personen, die verbieten, dass man Fleisch isst, diese Veganer zum Beispiel. Nicht? Hier geht es um Menschen, die verbieten zu heiraten. Ich meine, welche Menschen verbieten zu heiraten? Wie soll man sagen? Katholische Kirche? Wie schaut es mit der katholischen Kirche aus? Der Priester ist gereinigt für seine Göttin Maria. Nicht? Ich bin der Priester und ich bete Maria an und ich darf nicht heiraten, nicht, weil sonst werde ich unrein und was weiß ich. Das sagt die katholische Kirche. Priester dürfen nicht heiraten. Sie verbieten, da geht es um, sind Katholiken gerettet? Nein, Katholiken haben nicht verstanden, was das Evangelium ist. Sie haben ein verfluchtes Evangelium, sie sind Wölfe. Das ist auch nicht die Katholiken selber, sondern die Priester und die Leitung dort. Ich meine, kann mir vorstellen, es gibt Katholiken, die wirklich gute Menschen sind und die ein gutes Leben haben. Sie sind leider verloren, weil ihre Leiter, ihre Priester, sie irreleiten. Das ist ein Problem. Weil alles, was die Leitung sagt, schwappt natürlich über auf die Herde. Du brauchst nicht damit zu rechnen, dass jeder Katholik seine Bibel liest. Also wenn es schon die richtigen Christen, die Kinder Gottes nicht schaffen, ihre Bibeln zu lesen, dann soll es der Katholik schaffen. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen. Eine weitere Gruppe, die das verbietet, sind Adventisten. Adventisten verbieten, dass man Speisen genießt. Zum Beispiel Schweinefleisch, nicht? Oder sie verbieten, dass man am Sabbat Arbeit tut. Sie glauben, dass wenn sie den Sabbat brechen, dass es bedeuten könnte, dass man in die ewige Verdammnis kommt. Also da geht es um Menschen, da geht es um Personengruppen, die eine falsche Religion haben. Und es ist doch klar, sie folgen irreführenden Geistern. Sie folgen Lehren von Dämonen. Ja? Sie sind ihrem Gewissen gebrandmarkt. Das können doch keine Christen sein. Ein Christ wird seinen Glauben nie verlieren. Jemand, der gerettet ist, wird immer wissen, dass er ein Kind Gottes ist. Und weißt du, da war so ein Bruder aus einer evangelikalen Gemeinde, der hat mir gesagt, der hat mir das Beispiel genannt, die haben mich so gefragt, glaubst du, dass man das Heil verlieren kann? Er sagt, nein, ich glaube das nicht. Aber wenn jemand das glaubt, dass man es verlieren kann, dann ist er trotzdem gerettet. Und dann frage ich ihn so, ja, wie kann das überhaupt sein? Wenn du doch selber weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Und ich meine, wie willst du das leugnen? Nicht? Und der hat mir dann gesagt, pass auf, du kannst dir das so vorstellen. Da, schau her, Bruder Andi. Das ist so wie in etwa, wenn jemand einen Berg raufsteigt, nicht? Und sich irgendwo ankettet, nicht? Also wenn er runterfällt, nichts passiert. Das ist ein Schutz, nicht? Und der ist dann raufgestiegen und hat einfach vergessen, dass er sich abgesichert hat. Sag ich, was? Wie soll er das vergessen haben? Ich meine, du hast dich doch selber gerade, also du kettest dich gerade selber an, nicht? Oh, am Seil, nicht? Und dann hast du es vergessen? So, leidest du an Demenz? Oder hast du Alzheimer? Oder solltest du lieber nicht bergsteigen gehen, weil du weißt nicht mehr, wohin du gehst, nicht? Ich meine, das war sein Argument. Und dann sagt er so, er hat es zwar vergessen, aber wenn er dann fällt, dann ist er trotzdem gerettet, nicht? Er sagt halt, er ist nicht gesichert, aber er ist trotzdem gesichert, nicht? Was für in aller Welt? Wie kannst du das vergessen? Okay, dann habe ich ihm gesagt, okay, passt. Was ist aber, wenn jetzt jemand zu ihm geht und ihn daran erinnert? Ich sage, hey, weißt du noch, du hast dich eigentlich angekettet, nicht? Du hast dich im Seil da so festgemacht. Was ist dann? Nicht? Erinnert er sich dann dran? Dann hat er nicht mehr geantwortet. Okay. Also diese Argumente, diese komischen Kommentarargumente, sage ich immer, nicht diese ganzen Weisheiten, die Christen heutzutage schöpfen aus dem Internet und aus den Kommentaren, die gehen nicht immer ganz auf. Du musst dir das nochmal überlegen. Hey, wenn jemand angekettet ist und wenn jemand gesichert ist, er hat sich selber gesichert und er vergisst es, dann ist er wahrscheinlich krank. Dann ist er wahrscheinlich irgendwie, hat einen Gehirnschaden vielleicht. Aber das heißt nicht, dass jeder Mensch einfach so das vergisst. Natürlich, es gibt Christen, die vergessen, dass sie gerettet sind, aber die haben irgendwas geraucht vielleicht, die haben irgendwas genommen und sind jetzt leider in diesen Sprudel hineingekommen. Ja? Aber wie oft siehst du so etwas? Es ist ziemlich selten, dass jemand vergisst, dass er sein Heil hat. Ja? Und wenn du daran erinnerst spätestens, dann sollte er drauf kommen, eigentlich, ja, stimmt, ich bin eigentlich ein Kind Gottes, ich bin eigentlich gerettet, ja? Ich bin eigentlich neu geboren. Ja? Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann bist du nie gerettet gewesen. Ja. Also, außer du hast Alzheimer oder du bist irgendwie, hast irgendwie Demenz, Störungen im Gehirn, chemische Störungen. Ja, dann lass ich es mir einreden, dass jemand das vergessen kann, er ist trotzdem gerettet. Aber das ist nicht der normale Fall. Ja. Also, zurück zu diesem Kapitel, zu diesem Vers, 1. Timotheus 4, Vers 1. Also, wo sagt er hier, dass diese Menschen, die vom Glauben abfallen, wirklich gerettet waren? Wo steht das hier? Ich sehe das an keiner einzigen Stelle. Im Gegenteil, wenn wir Vers 3 lesen, so sagt er, die doch Gott geschaffen hat, also die Speise, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Was macht hier der Paulus? Er stellt wieder diese zwei gegenüber. Er sagt, sie verbieten die Speisen, sie verbieten zu heiraten, die doch eigentlich Gott geschaffen hat, für die, die gläubig sind. Für die, die die Wahrheit erkennen. Oder? Diejenigen sind nicht gläubig. Diejenigen erkennen die Wahrheit nicht. Die sind gläubig. Und die verbieten denen zu heiraten und speisen. Ja? Oder nicht? Die falschen Wölfe und Propheten. Eigentlich wollte Gott, dass die Menschen heiraten, essen können, ja, was sie wollen. Aber diese falschen Propheten kommen daher und sagen, hey, wir dürfen das nicht, wir dürfen nicht heiraten, ihr dürft nicht heiraten, ihr dürft nicht, was weiß ich, was Schnecken essen oder keine Ahnung. Ich meine, ich würde keine Schnecken essen, ehrlich gesagt, aber gibt Menschen, die das tun. Ja. Ich sollte sie nicht verurteilen, deshalb, das Reich Gottes ist mehr als das, ja, dass wir irgendwelche Speisen essen. Kommt zum nächsten Bibelvers. Ich meine, aber bevor ich zum nächsten Bibelvers komme, vielleicht wäre es wichtig zu thematisieren, was dann Geschwister im Glauben dir sagen werden. Sei vorbereitet. Ja, du stehst für die Wahrheit ein, du kämpfst für die Wahrheit, du willst die Wahrheit verbreiten, du verteidigst den Glauben, du hast das Schwert Gottes, du hast das Wort Gottes sozusagen, das ist das Schwert des Geistes. Aber weißt du, was dann Christen zu dir sagen werden? Sie werden zu dir sagen, pass auf, Bruder Andi, du liest ja auf den Punkt und Beistrich genau. Du bist so genau in dem Lesen, bitte lass doch den Heiligen Geist deuten. Hör auf, du die Bibel, dein Wissen über den Heiligen Geist zu stellen. Du liest viel zu genau die Worte, die da stehen. Du darfst nicht so genau lesen. Ja. Der Buchstabe tötet, sagen sie. Der Buchstabe tötet, Bruder Andi. Du tötest, wenn du den Buchstaben genau liest. Das ist doch das Hauptargument. Ich habe das so oft gehört. Wir müssen aufpassen, dass der Buchstabe tötet. Du musst aufpassen, was du da liest. Sagen, langsam. Also das mit dem Buchstaben, das er tötet, das ist ein ganz anderes Thema. Da geht es ums Gesetz. Ja, natürlich, wenn wir sündigen, dann verurteilt uns das Gesetz, ja, und wir sterben. Wir haben den Tod verdient, sozusagen. Aber da geht es nicht darum, dass man die Bibel nicht genau lesen soll. Wir sollen die Bibel ganz genau, wir sollen jedes Wort unter die Lupe nehmen. Als ob diese Leute für alles eine Ausrede haben, nicht? Abfall, Heilsverlust, nicht? Und du bist so genau, Buchstabe tötet, nicht? Abfall, Heilsverlust, Buchstabe tötet. Das sind die ganzen Kommentare, da stehen die ganzen Kommentare drinnen. Ich habe dir gerade die ganzen Kommentare in einem zusammengefasst. Ja. Buchstabe tötet. Damit rechtfertigt man, dass man die Bibel nicht Punkt für Punkt, Wort für Wort, Strichlein für Strichlein predigt. Schau, die Bibel sagt im 2. Korinther, da müsst ihr es nicht aufschlagen, 2. Korinther 3, Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Schau, in diesem Vers geht es nicht darum, dass man die Bibel nicht genau liest. Da geht es um was ganz was anderes. Es ist ein eigenes Thema, es ist eine eigene Predigt. Da geht es um das Gesetz, da geht es um die Gnade. Das Gesetz wird sozusagen mit den Buchstaben beschrieben, nicht? Ich weiß nicht. Du bist ein wenig falsch ausgerichtet. Du liest die Bibel mit zwei verschiedenen Augen. Das hat nichts damit zu tun, dass man die Bibel nicht genau lesen soll. Wir sollen jedes Wort... Schau, die Bibel sagt in Matthäus 5, 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jedes Wort in der Bibel wird erfüllt. Alles, was hier drinnen steht, wird geschehen. Und du schaust lieber zu, dass du alles, was du in der Bibel liest, ernst nimmst, jedes Wort glaubst und auch umsetzt in deinem Leben. Und nicht dann daherkommt mit dieser Keule, Buchstabe tötet, pass auf, du darfst es nicht so genau lesen, Bonani. Du musst gnädig sein, nicht die Bibel genau lesen, du musst gnädig sein. Gnädig, vergiss die Gnade nicht, hör auf, die Bibel so genau zu lesen. Was für ein Unfug. Du verwechselst da zwei Themen, zwei ganz unterschiedliche Dinge. Also wir sollten wirklich, schau, die Bibel sagt, deine Worte im Psalm, deine Worte sind reine Worte. Alles, was der Herr uns gegeben hat, die gesamte Bibel, sind reine Worte. Wir sollten jedes Wort ernst nehmen. Die Bibel sagt im Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust am Gesetz des Herrn, über sein Gesetz nachdenkt, Tag und Nacht. Dann bist du glückselig, dann ist dir wohl, wenn du jedes Wort hernimmst, wenn du jeden Vers hernimmst, darüber nachdenkst, was kann das bedeuten, laut meditierst, Gott, erklär mir das, Gott, ich verstehe das nicht, wow Gott, deine Gebote sind so gut. Das solltest du eigentlich eher tun und das andere unterlassen, Christen sozusagen vorzuwerfen, dass sie irgendwelche Menschen durch den Buchstaben töten, was sie eigentlich gar nicht tun. Sie predigen eigentlich nur die Wahrheit. Die dritte Bibelstelle ist Matthäus Kapitel 24, Vers 9, da will ich nicht so viel Zeit damit verbringen, weil es sehr klar ist. Matthäus Kapitel 24, Vers 9 steht auf dieser Webseite. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dann nimmt er diesen einen Vers daraus, aus diesem riesengroßen Kapitel, nicht das Endzeitkapitel, und haut es auf seine Webseite und sagt, schau, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Du musst ausharren, du musst Werke tun, du musst gut sein, dann erst wirst du später gerettet werden, wenn du stirbst. Das ist Werksgerechtigkeit, das ist ein falsches Evangelium. Wenn du das so predigst, kannst du dich als falschen Propheten betiteln. Du kannst ruhig rausgehen und sagen, ich bin der falsche Prophet, ich glaube, du kannst dein Heil verlieren. Lies das gesamte Kapitel. Vers 21. Und dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang an der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Das heißt, hier lesen wir jetzt ganz klar und deutlich, was gerettet wird. Hier geht es nicht um deine Seele vor der Hölle. Es geht nicht um die Rettung deiner Seele vor der Hölle. Steht hier in keiner einzigen Stelle. Hier geht es um die Auserwählten, die Christen, die gläubigen Kinder Gottes. Diese werden sozusagen ihr Fleisch wird gerettet. Das heißt, sie werden nicht sterben, sie werden nicht getötet werden durch die Drangsal. Wenn sie ausharren, das bedeutet für dich Folgendes. Pass auf, wenn du Drangsal erlebst, wenn du in Trübsal bist, Drangsal und Menschen verfolgen dich und du bleibst treu und du gehst mit dem Herrn, dann wird dich der Herr erretten, sodass du nicht einmal sterben wirst. Dann schauen wir uns mal das Leben von Jeremia an. Der Jeremia war so oft in einer Lage, wo er fast umgebracht worden wäre, oder? Ich meine, sie haben einen Anschlag gegen ihn gesehen, sozusagen. Er wurde, Gott sei Dank, wurde dann freigesprochen von den anderen Propheten, die dann ein gutes Wort für ihn eingelegt haben. Er wurde in einen Brunnen hineingeworfen, in Schlamm hinein, nicht? Und Gott hat ihn dann trotzdem errettet, weil er es ihm versprochen hat. Aber du brauchst nicht damit zu rechnen, dass wenn du nicht ausharrst und Gott folgst und ihm dienst, ihm gehorsam bist, dass Gott dich dann errettet, dass du nicht stirbst. Aber pass auf, hier geht es nicht um die Errettung der Seele vor der Hölle, sondern die Bibel sagt, wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Der Glaube rettet dich vor der Hölle. Aber wenn du ausharrst und Gott dienst, wird dich Gott bewahren, dass du nicht einmal den Tod sehen wirst bis ins hohe Alter. Der Herr wird dich durchtragen, wird dich beschützen, wie Jeremia beschützt hat. Der nächste Bibelvers, wir kommen schon langsam zum Schluss. Die vierte Bibelstelle in Hebräer Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Hebräer Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Jetzt kommt der Pastor daher, dieser Webseite, und haut sich diesen einen Vers 14. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Und das ist auch der Beweis, wieso falsche Propheten, entweder sind sowieso geblendet, sie sind nicht wirklich Kinder Gottes, sie haben nicht den Heiligen Geist, sie werden in die ewige Verdammnis gehen, sie werden brennen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber nicht nur das, sondern sie haben auch ein sehr schlechtes Sprachverständnis. Weil sie lesen diesen Vers und schauen, sehen sich nur den zweiten Teil an. Den ersten Teil lassen sie ganz weg. Hier steht nämlich beim ersten Teil, denn wir haben Anteil an Christus bekommen. Was heißt haben bekommen? Das müsstest du eigentlich schon wissen, als erwachsener Mann, der so etwas lehrt. Haben bekommen ist Vergangenheitsform. Das ist schon passiert in der Vergangenheit. Du hast schon Anteil bekommen früher. Okay, du bist schon gerettet worden. Es steht nicht, du wirst erst Anteil bekommen, wenn du Standort festhaltest. Du wirst es erst. Nein, wir sind schon, wir haben schon Anteil an Christus bekommen in der Vergangenheit. Die Errettung ist schon passiert. Wenn was? Wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Schau, wir Christen glauben, dass wenn jemand gerettet ist, dass er niemals den Glauben verleugnen wird. Er wird niemals im Herzen zumindest, er wird niemals im Herzen verleugnen, dass er ein Kind des Satan, also dass er ein Kind des Herrn ist. Entschuldigung. Okay? Er wird immer bekennen, dass er ein Kind Gottes ist, im Herzen zumindest. Vielleicht sagt er dir etwas anderes aus Angst, vielleicht hat er Angst vor Verfolgung, vielleicht traut er sich nicht seiner Familie, die Wahrheit zu sagen, aber im Herzen kann er seine neue Identität nicht mehr verleugnen, er kann es nicht mehr ändern. Er weiß, dass er ein Kind Gottes ist. Er ist neu geboren worden. Gott hat ihm den Heiligen Geist geschenkt und er weiß, dass, hey, ich komme nicht mehr da raus. Ich bin ein Kind Gottes. Aber weißt du, das ist ein Mensch, der Anteil an Christus bekommen hat, wenn er die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhält. Das bedeutet, er wird natürlich, wenn er gerettet ist, wenn er den Anteil bekommen hat, bis zum Schluss diese Zuversicht festhalten. Er kann sie nicht mehr loswerden. Er weiß, dass er in den Himmel kommt. Er weiß, dass er ein Kind Gottes ist. Er wird diese Voraussetzung erfüllen. Das ist einfach nur ein Test. Nicht, wenn du jemanden, also als sozusagen, wenn du jemanden triffst auf der Straße und du fragst ihn, hey, wirst du für immer errettet bleiben? Wirst du die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten? Wenn er sagt ja, dann weißt du, okay, der ist errettet. Der weiß, dass er nicht verloren gehen kann, nicht? Aber wenn er sagt, naja, man kann das Heil verlieren, hat er dann Anteil an Christus bekommen? Weil er sagt hier, wenn jemand Anteil an Christus bekommen hat, dann wird er das nie verleugnen. Er wird niemals den Glauben verleugnen. Er wird die Zuversicht bis zum Ende haben, dass er gerettet ist. Und diese verrückten, falschen Propheten kommen daher und verwenden den Vers für ihre eigene Propaganda und sagen, schau, du kannst das Heil verlieren. Sagen, das ist Unsinn. Lies den Vers noch einmal durch. Schau, wenn du ein Christ bist, wenn du gerettet bist, dann wirst du die Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Das musst du unterscheiden. Heißt das, dass du immer gute Werke tun wirst? Heißt das, dass du immer gehorsam sein wirst? Heißt das, dass du Gott immer dienen wirst, dass du immer segnen wirst? Nein, das nicht. Die Werke kommen nicht automatisch. Aber weißt du, was schon in dir bleiben wird, wenn du gerettet bist? Du wirst gerettet bleiben. Du wirst immer wissen, ja, ich komme in den Himmel. Ja, ich sehe Jesus Christus eines Tages. Ja, ich werde auferstehen zu einem Leben, also einen neuen Leib bekommen und so weiter. Und das heißt nicht, dass du das Heil verlieren kannst. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du da sagst. Genau das Gegenteil. Und dasselbe im Vers 6, Hebräer Kapitel 3, Vers 6. Es ist genau dasselbe eigentlich, nicht? Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Sagen, schau, Bruder Andi, wir haben es endlich. Hier steht's, nur wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten, werden wir in Zukunft sein Haus sein. Steht das hier? Oder steht hier eigentlich, wir sind schon sein Haus? Schau noch einmal, wir sind sein Haus. Das ist etwas Abgeschlossenes. Wir sind es schon. Wir müssen es nicht erst werden. Wir sind schon gerettet. Wir sind schon Christen. Wir sind schon Kinder Gottes. Wenn was? Wenn wir an einmal gerettet, immer gerettet glauben. Wenn wir wissen, dass wir in den Himmel kommen. Wenn wir diese Zuversicht immer im Herzen haben. Ja, ich werde Christus sehen. Ich rühme mich der Hoffnung bis zum Ende und zwar standhaft. Du kannst das Kind Gottes niemals den Glauben verleugnen. Du wirst dich selber belügen. Wir haben es vorher schon gesagt. Du kannst nicht den ganzen Tag sagen, hey, ich bin nicht ein Kind Gottes, ich bin kein Gottes, ich bin kein Gottes, ich bin kein Gottes. Okay, ich bin's. Ich kann es auch nicht mehr ändern. Du bist neu geboren. Du hast eine neue Identität, du bist ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen, alles ist neu. Und du wirst mir sagen, naja, das Alte ist ja vergangen, aber ich hole es dann wieder zurück, nicht? Neue, tschüss, ich will nicht mehr, ich hole mir das Alte zurück. Das funktioniert nicht, das ist nicht biblisch. Buchstabe tötet, sagen sie da nicht mal. Darfst nicht so genau lesen, musst ungenauer lesen, ein bisschen... ein bisschen weicher werden. Mehr Liebe. Welche größere Liebe ist es? Ich meine, die Wahrheit, du sollst die Wahrheit sagen, oder? Das ist Liebe. Oder? Liebe ist es, die Wahrheit zu sagen. Und die Liebe freut sich mit der Wahrheit. 1. Korinther 13. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Hat nichts mit dem Buchstaben töten zu tun. Die Worte, Psalm 12, 7, ja, das habe ich endlich. Die Worte des Herrn sind reine Worte. In irdem Tiegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Also denkst du, Gott wird damit zufrieden sein, wenn du die Bibel nur überfliegst? Wenn du nur irgendwie liest, sagen, ich will nur schnell meine Kapitel durch und du überspringst jedes zweite Wort, nicht? Jedes zweite, dritte Wort überspringst du dann einfach. Glaubst du, Gott wird damit zufrieden sein? Nein, Gott wird damit nicht zufrieden sein. Du musst jedes Wort annehmen und jedes Wort glauben und genau lesen. Und die letzte Bibelstelle, auf die ich eingehen möchte, ist Johannes Kapitel 15, also Johannes Evangelium, ja, Kapitel 15. Johannes Kapitel 15, Vers 6. Johannes Kapitel 15, Vers 6 ist eine sehr beliebte Stelle. Tonnenweise Brüder oder auch falsche Propheten kommen zu mir auf der Straße, wenn ich dann irgendwo gehe, in der Stadt nicht, wenn es irgendwelche Versammlungen gibt dort, und sagen, hey, schau, man kann das Heil verlieren, Johannes 15. Wie willst du das wegargumentieren? Ich muss nichts wegargumentieren, man kann das Heil nicht verlieren. Ja, aber ich versuche trotzdem jetzt den Christen, die gerettet sind, ein Werkzeug zu geben, sagen, hey, das ist, was die Bibel sagt, du bist ein Lügner, du bist ein falscher Prophet. Hier sagen sie dann, in Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Und dann kommen sie dann und sagen, schau, jetzt habe ich's. Das steht doch, man wirft sie ins Feuer, wenn sie nicht in Jesus bleiben. Und Jesus bleiben bedeutet Frucht hervorbringen, also Jesus gehorsam sein, Seelen gewinnen gehen und so weiter und so fort. Ja? Menschen zum Herrn führen. Sie sagen, wenn du das nicht machst, dann wirst du weggeworfen, verdorren wie die Reben und verbrennen, sagen dann sie. Weißt du, eigentlich sagen sie zwar verbrennen, aber weißt du, was sie eigentlich in ihrer eigenen Bibel lesen, die sie sich imaginär vorstellen? Sie lesen dann, wirft sie ins Feuer und sie brennen in der Hölle. Das glauben sie dann, nicht? Das heißt, sie glauben gar nicht das, was die Bibel hier sagt. Sie glauben an eine andere Bibel, wo es drinnen steht, in die Hölle. Aber wir wissen, es gibt nur eine Bibel, es gibt nur eine Wahrheit. Hier steht nicht, dass sie in der Hölle brennen werden. Es steht, dass sie brennen werden. Ja, das stimmt. Sie werden brennen. Aber nicht in der Hölle. Es steht nicht, dass sie in der Hölle brennen werden. Wo steht das hier? Also, wir brauchen wieder dieses Prinzip, das ich schon 100-mal gesagt habe. Lies bis zum Schluss. Hör auf, nur einen Vers rauszunehmen und das als Wahrheit zu verkaufen. Ja, es ist Wahrheit, aber es fehlt noch ein bisschen Erklärung. Weil Jesus sagt dann später, wenn du zum Schluss gelesen hättest, in Vers 11, sagt Johannes 15, Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Also wieso hat Jesus das geredet? Hat Jesus das geredet, um sie vor der Hölle zu warnen? Oder was steht hier? Hier steht, ich habe das zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Er hat nicht gesagt, ich habe euch geredet, damit ihr nicht in die Hölle kommt, damit ihr gewarnt seid vor der Hölle, sondern damit eure Freude völlig werde. Natürlich, wenn du Seelen gewinnen gehst, wenn du Gott gehorsam bist, wenn du Menschen rettest, wirst du Freude haben. Du wirst völlige Freude haben. Ich kann nur sagen, gestern hatten wir die erste Rettung in Burgenland, Mühlendorf. Das war so ein Freudentanz, möchte ich mir dazu sagen. Ich habe nicht getanzt, wortwörtlich, aber es war so eine innere Freude, sagen, endlich hat Gott einen Segen geschenkt. Endlich ist ein Junger, der 11 Jahre alt ist, willig gewesen, das Evangelium zu hören, wurde gerettet. So eine Freude, der Himmel freut sich. Wir haben uns alle gefreut. Ich freue mich jetzt immer noch, ja? Hat dann eine Bibel genommen, wird jetzt Bibel lesen, vielleicht wird er in Zukunft uns auch unterstützen. Ich bete natürlich dafür. Ja. Aber was für eine Freude, was für eine völlige Freude, wenn wir dem Herrn dienen, oder? Aber wenn du nicht in Jesus bleibst, schau, und das ist das, was er jetzt hier sagt. Er meint jetzt nicht, dass du in die Hölle gehst und dort brennen wirst. Aber schau, wenn du nicht in Jesus bleibst und ihm gehorchst und ihm dienst und Seelen gewinnen gehst, was wird dann passieren? Du wirst weggeworfen und brennen. Aufpassen, nicht in der Hölle. Jetzt wirst du mir sagen, Bruder Andi, jetzt hast du den Verstand verloren. Brennen ist doch nur in der Hölle, oder? Brennen. Nein! Du kannst ein Zündholz anzünden und es brennt nicht in der Hölle. Du kannst ein Lagerfeuer sozusagen in Fackeln stellen. Das ist nicht die Hölle. Nicht alles, was brennen ist, ist Hölle. Sieh's doch ein. Du musst genau lesen. Du musst deine Sprachkenntnisse erweitern. Sondern nur weil Jesus einmal Feuer sagt, heißt das nicht, dass es um die Hölle geht. Sondern er sagt das, damit die Freude völlig ist. Was heißt das jetzt? Ich bin dir noch eine Erklärung schuldig. was Feuer dann bedeutet, pass auf. Wir lesen so oft in der Bibel darin, schon Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wenn du dich mit Gott anlegst, wenn du gegen Gott rebellierst und du bist gerettet, dann wird dich Gott züchtigen. Er wird dich vielleicht verbrennen lassen, wortwörtlich, auf der Erde. Aber du wirst nicht in die Hölle geraten. Schau, was meine ich damit? Lesen wir im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 12. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 12, schlagen wir das gemeinsam auf. Das ist die letzte Bibelstelle für heute. Vorletzte. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 12. Und hier geht es jetzt um gerettete Christen. Er sagt zu ihnen, wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Schau, wenn du dich als Christ entscheidest, jeden Tag die falschen Entscheidungen zu treffen, wenn du dich als Christ entscheidest, in die Welt zu gehen, Sünde zu treiben, wenn du dich entscheidest, deine Kinder nicht im Glauben zu erziehen, wenn du dich entscheidest, nicht Seelen gewinnen zu gehen, wenn du dich entscheidest, immer nur das Falsche zu erwählen, dann wird dein Werk verbrennen, was du für den Herrn, ich meine, du hast es nicht mal für den Herrn gemacht, du hast es für dich selber gemacht. Du wirst gerettet, aber wie? Wie durchs Feuer hindurch. Dein Werk wird verbrennen und du wirst brennen, laut Johannes 15. Du wirst leiden, du wirst vielleicht wirklich verbrennen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Krieg, vielleicht fällt irgendeine Bombe auf die Erde und du verbrennst dann dadurch. Das kann natürlich bedeuten, dass es so gemeint ist. Es kann aber auch bedeuten, dass es einen bildlichen Sinn hat, dass du einfach nur von Gott schwer bestraft wirst. Dass du von Gott schwer gezüchtigt wirst. Und glaub mir, das ist nichts Schönes. Stell dir vor, du würdest sterben. Du stehst dann vor Jesus und du hast ihm nichts anderes zum Sagen, außer ich habe mein Leben verschwendet. Ich habe nichts für dich gemacht. Wurde gerettet, aber und ich kann nichts wirklich, ich habe nichts mitgebracht. Ich habe für mich selber gelebt. Ich habe für meinen Reichtum gelebt. Ich habe für meine eigenen Begierden gelebt. Ja? Du wirst dich dann, spätestens dann, wenn du dann vor Jesus stehst, sehr schämen müssen. Sehr schämen müssen. Und nicht nur das. Du wirst alles bereuen. Ja, ich meine, natürlich, du kommst in den Himmel hinein, du wirst getröstet, der Herr wird dir die Tränen abwischen und so weiter. Aber du wirst dich sehr schämen vor dem Herrn. Wir wollen uns doch nicht schämen vor dem Herrn, oder? Wir wollen doch unser Leben so leben, dass es Gott wohlgefällig ist, weil dieses Leben ist so vergänglich, dass in 70, 80 Jahren wirst du sterben vor dem Herrn stehen und dann fängt das richtige Leben an. Du solltest so gesinnt sein, dass du fürs zukünftige Leben lebst und nicht fürs jetzige Leben. Das jetzige Leben vergeht so schnell. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja? Meine Kinder wachsen so schnell. Früher war es nicht so. Ich dachte, das Leben dauert ewig. Und die Menschen denken das leider auch, dass sie nie sterben werden. Aber sie werden sterben. Ja. Und dann, ich meine, die einen werden in die ewige Verdammnis gehen und die geretteten Christen werden in das ewige Leben kommen. Aber es wird auch Christen geben, die leider wie durchs Feuer gerettet werden. Weil sie der Welt wohlgefällig waren, weil sie ihre eigenen Dinge gemacht haben, nicht Gottes Dinge. Und das bedeutet dieser Vers, heißt nicht, dass du dein Heil verlieren kannst. Und bitte, nur weil einmal Feuer steht, heißt das nicht, nur weil Jesus einmal in diesem Abschnitt Feuer gesagt hat, heißt das nicht, dass es die Hölle bedeutet. Feuer kann alles bedeuten in diesem Kontext. Ja. Es kann auch ein wortwörtliches Lagerfeuer sein, aber natürlich ist das nicht damit gemeint. Ja. Also, wir müssen so gesinnt sein wie Jeremia. Ich habe Jeremia heute schon so oft erwähnt. Jeremia 15, Vers 16, müsst ihr es nicht aufschlagen. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Denn ich bin je, ja, nach deinem Wort genannt. O Herr, du Gott der Herrscharen. Weißt du, wir müssen ein Herz haben, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Wort Gottes hören, dass wir die Worte von Jesus in uns hineinverschlingen. Dass wir nach ihm genannt sind. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Du solltest, wenn du die Bibel hörst, oder wenn du die Bibel liest, ja, oder wenn du das, die Predigt hörst, oder wenn du von mir das Lieder singst, du solltest diese Worte, die du singst und redest und vielleicht hörst durch die Predigt, in dein Herz fassen und sagen, ich habe Freude daran. Der Herr hat gesprochen, ich habe Freude daran. Seine Worte sind wunderschön. Ja, deine Worte sind mir zur Freude und Wonne geworden. Also wenn du diese Einstellung nicht hast, wenn du die Bibel ständig liest und sagst, wie kann ich diese Bibel, mir gefällt das nicht, was hier steht, ich muss es irgendwie verändern. Dann hast du es nicht verstanden. Dann bist du wahrscheinlich ein falscher Prophet, wenn du Gottes Wort verändern willst. Wenn du keine Freude hast und die Bibel liest, keine Freude dabei hast, Gottes Wort zu lesen, bist du wahrscheinlich ein falscher Prophet. Ja. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also wir müssen darauf gesinnt sein, gerüstet zu sein. Wir müssen darauf gesinnt sein, das Schwert des Glaubens zu nehmen, das Wort Gottes zu nehmen, uns zu verteidigen mit dem Schild des Glaubens. Wir müssen gesinnt sein, dass wir die Bibel genauer lesen. Ja, nicht so wie die falschen Propheten, die alles, die pick and choose, jeden einzelnen Vers rausnehmen, denen gefällt und alles umdrehen. Aber wir müssen darauf gesinnt sein, über Gottes Wort zu meditieren. Weißt du, nimm jedes Wort ernst aus der Bibel. Nimm jedes Wort ernst. Es ist alles gut und rein. Und wir müssen Krieger der Wahrheit sein. Ja? Wir müssen bereit sein zu kämpfen. Und lass dir bitte nicht einreden, dass weil du Gottes Wort ernst nimmst, ja, du mit den Buchstaben tötest. Das ist nicht die Wahrheit. Dieser Wert hat eine komplett andere Bedeutung. Ja, lass uns zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke für dein Wort, Herr, für all deine Wahrheit in deinem Wort. Und ich bete, Herr, dass du uns gerüstet machst, Herr, für den Kampf. Also nicht von den Wortwörtlichen her, sondern für den geistigen Kampf. Hilf uns, dass wir dein Wort jeden Tag in den Mund nehmen, dass wir mit deinem Wort auf die Straße gehen, Menschen gewinnen für dich, Herr. Und ich bete, dass du jetzt auch das Seelengewinnen segnest. Im Namen Jesus. Amen.